Sie haben eingeschaltet bei Radio Gloria, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In Erinnerung an den verstorbenen Bischof von Chur, Bischof Dr. Vitus Huonder, hören wir uns eine Aufnahme an. Anlässlich einer Veranstaltung der Pro Ecclesia hielt Bischof Vitus Huonder den Vortrag zum Thema Durchhaltevermögen, Geduld und Sanftmut. Bischof Vitus verstarb am 3. April nach kurzer Schwerkrankheit. Er war während seiner Zeit als Bischof von Chur ein treuer und furchtloser Verteidiger des katholischen Glaubens.
Es ist für Pro Ecclesia eine große Freude, dass Sie, lieber Bischof Huonder, uns mit Ihrer Anwesenheit beehren. Sie haben sich stets als Person zurückgenommen und sich voll und ganz in den Dienst der katholischen Lehre gestellt. Wir durften und dürfen spüren, dass Sie von ehrlicher Hirtensorge für die Ihnen anvertrauten Menschen, Priester, Diakone und Laien beseelt sind und sich für sie voll einsetzen. Diese Aufgabe war nicht immer leicht, selten dankbar, aber umso größer ist auch unsere Wertschätzung Ihnen und Ihrem Engagement gegenüber. Herzlichen Dank. An dieser Stelle muss ich auch noch ein großes Dankeschön Radio Gloria aussprechen. Sie sehen hier vorne ein Aufnahmegerät. Und das ist etwas Wunderbares. Dank dem, dass Radio Gloria das aufnimmt und dann ausstrahlt, kommen noch mehr Menschen in den Genuss ihrer Worte. Und das ist etwas Wunderbares. Also herzlichen Dank für dieses Engagement. Darf ich Ihnen das Wort übergeben?
Dann wollen wir mit einem Gebet beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich beginne diesen Vortrag, der den Titel trägt Durchhaltevermögen, Geduld und Sanftmut, mit einem Zitat. Die Kirche schreitet zwischen den Verfolgungen der Welt und den Tröstungen Gottes auf ihrem Pilgerweg dahin und verkündet das Kreuz und den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Von der Kraft des auferstandenen Herrn aber wird sie gestärkt, um ihre Trübsale und Mühen, innere gleichermaßen wie äußerliche, durch Geduld und Liebe zu besiegen und sein Mysterium, wenn auch schattenhaft, so doch getreu in der Welt zu enthüllen, bis es am Ende im vollen Lichte offenbar werden wird. Das ist ein Zitat aus dem bekannten Dokument des Zweiten Vatikanums. Lumen Gentium ist dort bei der Nummer 8 nachzulesen. In diesem Zitat finden wir auch ein Zitat von Augustinus, das ganz am Anfang steht. Also Augustinus hat diesen Ausdruck geprägt: Die Kirche schreitet zwischen den Verfolgungen der Welt und den Tröstungen Gottes auf ihrem Pilgerweg dahin. Das stammt von Augustinus. Das Konzil hat sich also dieses Zitat angeeignet, um uns zu zeigen, dass die Geschichte der Kirche immer eine bewegte Geschichte ist. Lumen Gentium 8. Solange diese Weltzeit dauert, meine Lieben, solange wir in der Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn leben, solange wir der eben genannten pilgernden Kirche angehören, sind Qualitäten wie Durchhaltevermögen, Geduld und Sanftmut gefragt. Pilgernde Kirche, früher sprach man gelegentlich auch von der streitenden Kirche, der pilgernden Kirche, der streitenden Kirche. Das ist an und für sich dasselbe. Wir sind unterwegs. Es gibt auf dem Weg unserer Pilgerschaft keine Zeit, da diese Eigenschaften und Tugenden nicht notwendig wären. Durchhaltevermögen, weil die Angriffe auf den Glauben nie nachlassen. Geduld, weil die Zeit dauert. Sanftmut, weil der Mensch im Zorn nicht das tut, was Gott gefällt. So sagt uns Jakobus in seinem Brief: Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn der Zorn eines Mannes schafft keine Gerechtigkeit vor Gott. Darum legt alles Schmutzige und die viele Bosheit ab und nehmt in Sanftmut das Wort an, das in euch eingepflanzt worden ist und die Macht hat, euch zu retten. Also kein Zorn, sondern in Sanftmut. Das brauchen wir auch in unserer Zeit. Das heißt nicht, dass wir nicht entschieden sein müssen. Sanftmut steht nicht gegen Entschiedenheit. Sanftmut steht gegen Zorn und ein zorniges Handeln. Meine Lieben, während einiger Wochen der Osterzeit liest die Kirche täglich Abschnitte aus der Offenbarung des Johannes. Eben in unserer Zeit, in einer Zeit der Verunsicherung und der Verwirrung in Fragen des Glaubens und der Lebensweise, also der Moral, ist diese Schrift für uns wegweisend. Und deshalb möchte ich meine Worte der Ermutigung und der Bestärkung von ihr her entwickeln, also von der Offenbarung des Johannes her. Und ich habe euch auch ein Blatt austeilen lassen, wo die wichtigen Stellen abgedruckt sind, welche ich nun brauche für diesen Vortrag. Und ich habe dieses Blatt auch euch ausgehändigt, damit ihr immer wieder auf diese wichtigen Stellen aus der Offenbarung des Johannes zurückgreifen könnt. Die Offenbarung des Johannes beginnt mit folgenden Worten. Das wäre der erste Text bei euch. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, damit er seinen Knechten zeigt, was bald geschehen muss. Und er hat es durch seinen Engel, den er sandte, seinem Knecht Johannes gezeigt. Dieser hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt. Alles, was er geschaut hat, selig, wer die Worte der Prophezie vorliest und jene, die sie hören und das halten, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Das wäre Johannes, also die Johannesapokalypse 1,1-3. Ich möchte dazu einige Worte sagen, damit ihr das Verständnis habt für die Offenbarung des Johannes. Daraus möchte ich dann immer wieder die Folgerungen ziehen für uns in unserer Zeit. Offenbarung bedeutet in diesem Zusammenhang Kundgebung dessen, was in der Zukunft geschieht. Wir könnten auch von einer prophetischen Aufklärung der Zukunft sprechen. Die Gläubigen sollen erfahren, was in Zukunft geschieht, um auf die Ereignisse vorbereitet zu sein. Sie sollen von den Ereignissen nicht überrascht und überwältigt werden, also wie wir gelegentlich von Ereignissen, die jetzt geschehen, überrascht und überwältigt werden, wenn wir die Offenbarung des Johannes lesen und ernst nehmen, werden wir nicht überrascht und überwältigt. So beginnt die Offenbarung des Johannes mit dem Hinweis auf ihren Ursprung. Gott der Vater, gibt Jesus seinem Sohn die Offenbarung. Sie geht also, die Offenbarung des Johannes, geht also von Gott dem Vater aus und wird Jesus anvertraut. Und damit wird, und das ist schon bedeutend, auch für unseren Glauben, den wir nun zu leben bemüht sind, damit wird die Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn hervorgehoben und jeder Zweifel an der Echtheit und Gültigkeit dieser Offenbarung ausgeräumt. Das ist ja auch ein Thema in unserer Zeit. Jesus als Sohn Gottes. Ihr wisst, dass das eingeebnet wird. Deshalb ist dieser Anfang der Offenbarung sehr wichtig. Es gibt eine Einheit zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn. Und von dieser Einheit können wir nicht lassen. Die Offenbarung kommt vom Vater durch den Sohn. Sie hat daher höchste Glaubwürdigkeit. Sie enthält nicht die Meinung und die Beurteilung des Johannes. Sie kommt nicht aus einer Einbildung. Sie ist ihm von Gott und von Jesus Christus durch einen Engel gegeben. In diesem Sinn lesen wir gegen Schluss des Buches im 19. Kapitel, das ist der zweite Text bei euch, jemand sagte zu mir, schreib auf, selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Dann sagte er zu mir, das sind zuverlässige Worte Gottes. Die Zuverlässigkeit dieser Worte wird unterstrichen. Das verlangt der Ernst des Inhalts. Das verlangt aber auch das Ernstnehmen dieses Inhalts. Niemand soll diese Worte in den Wind schlagen, weil sie unwahrscheinlich zu sein scheinen. Es sind zuverlässige Worte Gottes. Und ich betone noch einmal, das ist für uns in unserer Situation wichtig, dass wir das wissen und uns danach richten. Nach diesem Hinweis betont der Engel nochmals, das ist dann der dritte Text, diese Worte sind zuverlässig und wahr, Gott, der Herr über den Geist der Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Selig, wer an den prophetischen Worten dieses Buches festhält. Die Offenbarung des Johannes soll die Kirche und alle Gläubigen in der Zeit zwischen der Herabkunft des Heiligen Geistes, also Pfingsten, bis zur Zeit der Wiederkunft unseres Herrn begleiten. Bis hin zu jener Zeit, von der es heißt, sie sei nahe. Offenbarung 1,3, sie sei nahe. Es ist die Zeit der Vollendung der Kirche. Das heißt für uns, wir stehen in der Zeit der Vollendung der Kirche. Und deshalb ist ihr Inhalt und ihr Verständnis vor allem für uns von hoher Bedeutung. Sie ist eine Prophezie, das heißt ein Schauen, ein Sehen der Ereignisse bis zur Vollendung. Sie ist aber als Prophezie ein Schauen, und das ist das, was uns dann Mühe macht und nicht mehr weiterkommen lässt. Sie ist ein Schauen in rätselhaften Umrissen. Wie es der heilige Paulus sagt, jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Das ist 1 Korinther 13,12. Diesen Hinweis müssen wir beim Lesen der Offenbarung des Johannes immer berücksichtigen. Die Offenbarung des Johannes ist ein Sehen dessen, was bald geschehen muss. Was kommen muss, ist deshalb notwendig. Auch das, was wir jetzt erleben, ist notwendig, weil eine Scheidung zwischen Gut und Böse erfolgen muss. Das ist der Wille Gottes, dass eine Scheidung zwischen Gut und Böse erfolgt. Nur auf diesem Weg wird der Sieg Gottes, der Sieg des Guten möglich. Damit wird auch angedeutet, dass es ein Sehen der Not und des Leids ist, welche nicht abgewendet werden können. Es muss so geschehen. Es ist nicht abzuwenden. Die Prophezie soll den Gläubigen helfen, uns allen helfen, die Not zu ertragen und immer, auch wenn die Zeit dauert, sich im Zustand der Gnade zu bewahren. Sagt doch der Herr, ein weiterer Text auch bei euch, siehe, ich komme wie ein Dieb, selig, wer wach bleibt und sein Gewand anbehält, damit er nicht nackt gehen muss und man seine Blöße nicht sieht. Offenbarung 16,15. Der Ausdruck der Blöße ist unter anderem ein Hinweis auf den Zustand des Menschen nach dem Sündenfall, auf den gnadenlosen Zustand. Wenn der Herr kommt, soll sich der Mensch nicht in diesem Zustand befinden, im Zustand der Entwürdigung, der Scham und der Sünde. Er soll bekleidet sein mit dem Kleid, das Gott ihm durch Jesus Christus geschenkt hat. Offenbarung 16,15 ist unter anderem eine Anspielung auf das Kleid, welches Gott Adam und seiner Frau vor dem Verlassen des Paradieses gegeben hat. Dort lesen wir, Gott der Herr machte dem Adam und seiner Frau Gewänder von Fell und bekleidete sie damit. Genesis 3,21. Das ist der erste Gnadenakt, Gnadenerweis Gottes nach dem Sündenfall. In der Offenbarung des Johannes ist damit aber bereits ein anderer Gnadenakt gemeint, der Gnadenerweis durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Denn in der Taufe haben wir Jesus als Kleid, als Gewand angezogen. Zum Beispiel nachzulesen bei Galater 3,27. Diese Gnade soll der Mensch in der Zeit des Wartens bewahren. Das bedeutet, der Mensch soll entsprechend leben und sich nicht von den Grundsätzen des Glaubens abbringen lassen, sich nicht verführen lassen durch Worte, die ihn betören, ja vielleicht sogar den Eindruck einer tiefen Glaubensweisheit hinterlassen. Die ganze Gender-Diskussion, die will uns ja auch eigentlich zeigen, wie weise der Mensch ist. Das ist auch eine Diskussion um die Weisheit des Menschen. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass das Kleid der erste Gnadenakt Gottes nach dem Sündenfall war. Also, ihr könnt ja selber beurteilen, was das bedeutet, auch für unsere Zeit, wo man den Körper einfach so hingibt für alles Mögliche, nicht mehr daran denkt, dass Gott den Menschen bekleidet hat. Es heißt weiter in der Offenbarung des Johannes, versiegle dieses Buch nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue weiter Unrecht. Der Unreine bleibe unrein, der Gerechte handle weiter gerecht und der Heilige strebe weiter nach Heiligkeit. Siehe, ich komme bald und mit mir bringe ich den Lohn und ich werde jedem geben, was seinem Werk entspricht. Also das Buch oder die Schrift soll nicht geheim gehalten werden, versiegelt werden, soll nicht geheim gehalten werden. Es soll nicht versiegelt werden, es soll offengelegt werden. Die Menschen, die Gläubigen sollen es kennen, damit sie sich in dieser nicht einfachen Situation böser Ereignisse für die Kirche recht verhalten. Und das gilt eben für jede Zeit, nicht nur für unsere Zeit. Oder nicht nur für die ersten Jahrhunderte der Kirche, sondern das gilt für jede Zeit. Ich bezeuge jedem, der die prophetischen Worte dieses Buches hört, wer etwas hinzufügt, dem wird Gott die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wer etwas wegnimmt von den prophetischen Worten dieses Buches, dem wird Gott seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Weil dieses Buch oder diese Schrift für die Gläubigen von hoher Bedeutung ist, darf daran also nichts verändert werden. Wir können das übertragen, es darf an unserem Glauben nichts verändert werden. Es muss authentisch bleiben. Auch unser Glaube muss authentisch bleiben. Der Fluch, der auf eine Veränderung gelegt wird, ist ein Schutz für die Schrift und für die treue Wiedergabe dieser Schrift und in diesem Sinn auch ein Schutz für den Gläubigen. Wir wissen, daran darf nichts geändert werden. Das wäre eine Einführung, eine kurze Einführung zur Offenbarung des Johannes, damit wir nun etwas uns vertiefen in den Text, der ja über die Ereignisse selber spricht. Also es geht jetzt mehr um die Deutung und Bedeutung der Offenbarung und Deutung und Bedeutung eben auch für unsere Zeit. Das Buch der Offenbarung des Johannes ist zweigliedrig. Nach der Einleitung folgen die Briefe an die Gemeinden, über die wir hier nicht sprechen, die sind auch nicht abgedruckt. Die Briefe an die Gemeinden in den zwei ersten Kapiteln, das heißt Kapitel 2 und 3. Und dann folgt die Vision dieser Weltzeit bzw. der Endzeit in den Kapiteln 4 bis 22. Und dann folgt noch ein kurzer Schluss, ein Schlusswort, Kapitel 22, 6 bis 21. Die Vision der Weltzeit ist wiederum in drei Teile gegliedert, nämlich die Zeit vor dem Sturz Satans, das wäre Kapitel 4 bis 11, das ist vor dem Sturz Satans, dann die Zeit nach dem Sturz Satans, 12 bis 22, und dann die wunderschöne Vision des neuen Himmels, Kapitel 21 bis 22. Ein Wort zur Zeit vor dem Sturz Satans. Die Zeit vor dem Sturz Satans wird so eingeleitet. Und ich sah auf der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle. Hier ist ein kleiner Fehler. Eine Buchrolle. Sie war innen und auf der Rückseite beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah, ein gewaltiger Engel rief mit lauter Stimme: Wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel zu lösen? Aber niemand im Himmel, auf der Erde und unter der Erde konnte das Buch öffnen und hineinsehen. Da weinte ich sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Da sagte einer von den Ältesten zu mir: Weine nicht, siehe, gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel Davids. Er kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen. 5, 1 bis 5. Wenn niemand das Buch öffnen kann, dann bleibt der Weg zum Heil verschlossen. Deshalb das Weinen angesichts der Tatsache, dass niemand für würdig befunden wurde, die Buchrolle zu öffnen. Doch dann kommt Bewegung in die Szene. Das Lamm trat heran und empfing das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. 5,7. Das Lamm, das ist klar, das heißt Jesus, der Sohn Gottes, ist in der Lage, die Siegel zu lösen und so das Werk der Erlösung in die Wege zu leiten. Ein Nebenhinweis deshalb ist es von Bedeutung, dass wir Jesus wirklich als den Erlöser aller Menschen verkünden und nicht meinen, wir müssten ihn in eine Reihe stellen mit gewissen Begründern von Religionen. Er ist es, der das Werk der Erlösung vollziehen kann, in die Wege leiten kann. Was niemand vermag, das kann er erfüllen. Und das ist für unseren Glauben wichtig, dass wir an diesem Glauben festhalten. Das kann er erfüllen. So kann nur nun die Öffnung der sieben Siegel geschehen. Und darauf folgt der Schall der sieben Posaunen. Sieben Siegel, sieben Posaunen. Wir können diese Abfolge von zweimal sieben Vorgängen als die notwendigen Schritte hin auf die Erlösung betrachten. Die Zeit dauert, heißt das aber auch. Die Zeit dauert. Es geschieht nicht alles auf einmal. So wie wir gewöhnlich sagen, ja, warum greift Gott nicht ein? Heute soll er doch etwas zeigen und machen und tun. Es geschieht eben nicht alles auf einmal, wie wir es wünschen würden. Die Entmachtung und der Sturz Satans wird vielmehr Schritt um Schritt eingeleitet. Aber es ist eine Dauer, das müssen wir auch nicht vergessen, auf die Vollendung hin, was eben durch die Siebenzahl angedeutet wird. Dieser Vorgang erreicht dann seinen Höhepunkt einmal für erst im 12. Kapitel. Dies ist wohl die Mitte des Buches. Und da lesen wir, diesen Text habt ihr auch. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel und siehe, ein Drache, groß und feuerrot, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und mit 7 Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Zepter weiden wird. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber flog in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Dort wird man sie mit Nahrung versorgen, 1260 Tage lang. Da entbrannte im Himmel ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie hielten nicht stand und sie verloren ihren Platz im Himmel. Sie wurden gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt, und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Und dann der Nachsatz: Weh aber euch, Land und Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen. Seine Wut ist groß, weil er weiß, dass ihm nur noch eine kurze Frist bleibt. Ich empfehle euch, diesen Text immer wieder zu lesen. 12, 1 bis 9 und dann noch Vers 12. Dieses 12. Kapitel stellt uns in die Realität hinein, in welcher wir leben. Weh aber euch, Land und Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen. Seine Wut ist groß, weil er weiß, dass ihm nur noch eine kurze Frist bleibt. Wenn wir die Zeit deuten und begreifen wollen, in welcher wir stehen, müssen wir auf diesen letzten Satz zurückgreifen. Vom Tag der Erlösung an und der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu an, vom Tag an, da die Kirche durch den Heiligen Geist gefestigt und geheiligt wurde, Pfingsten, ist das Heilswerk Gottes vollendet. Das heißt, Satan ist vom Himmel gestürzt worden. Und deshalb ist seine Wut groß und er will jene, die auf dem Pilgerweg auf Erden noch unterwegs sind, das sind wir alle, mit allen Mitteln bekämpfen. Dieser Kampf wird in jenem Teil geschildert, den ich als die Zeit nach dem Sturz Satans umschrieb. Kapitel 12 bis 20. Die Kirche erfährt in dieser ganzen Zeit, bis die Vollendung kommt, die Wut Satans. Wir bekommen diese Wut Satans immer wieder zu spüren, doch andererseits werden dem Satan Grenzen gesetzt, sodass sein Wirken das Werk der Erlösung in sich nicht zerstören kann. Da lesen wir, als der Drache erkannte, dass er auf die Erde gestürzt war, verfolgte er die Frau, die den Sohn geboren hatte. Aber der Frau wurden die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste an ihren Ort fliehen konnte. Dort wird sie eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit lang ernährt, fern vom Angesicht der Schlange. Mit der Frau ist die Kirche gemeint. Es wird dann auch in einer Anwendung auf Maria bezogen, aber das muss dann auch entsprechend alles andere auch entsprechend abgeändert werden. Aber ursprünglich im Text selber ist mit der Frau die Kirche gemeint oder das neue Zion, das neue Volk Gottes, können wir auch sagen. Sie ist die Mutter des Sohnes, da aus ihrer Mitte der Messias Gottes hervorgegangen ist. Aus der Kirche ist der Messias hervorgegangen, das messianische Volk. Die Kirche, das ist ja interessant an diesem Text, die Kirche als Kirche ist vor der Schlange sicher. Die Frau kann sich ja absetzen in der Wüste und wird nicht mehr in den Bereich Satans kommen. Also die Kirche als Kirche ist vor der Schlange sicher. Sie ist 3,5 Jahre in Sicherheit, wie es der Text sagt. Es wird angenommen, dass mit dieser Zeitbestimmung die ganze Zeit der Kirche gemeint ist. Also die Zeit von ihren Anfängen bis zu ihrer Vollendung. Diese ganze Zeit ist eine Zeit des Übergangs und der Prüfung. Die 3,5 Jahre sind die Hälfte von 7 Jahren. Es ist eine unvollendete Zeit, aber auch eine nicht genau zu berechnende Zeit. Es ist immer wichtig, wenn wir die Offenbarung des Johannes lesen, dass wir wissen, es ist eine nicht zu berechnende Zeit. Sie bringt zum Ausdruck, was Jesus mit anderen Worten zum Ende der Welt, zum Endgericht oder zum jüngsten Tag sagt: Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Wir wollen ja immer wieder wissen, ist es jetzt dann das Ende? Der heilige Augustinus war der Meinung, zu seiner Zeit wäre das Ende, und das hat sich nicht bewahrheitet. Wir kommen auch immer wieder in die Versuchung zu berechnen, es könnte jetzt dann das Ende sein. Und ich bitte euch einfach aufgrund dessen, was Jesus gesagt hat, dass wir uns damit nicht auseinandersetzen, sondern dass wir das Ende wirklich Gott überlassen. Und einfach entsprechend gut leben. Als wäre das Ende schon da, schon morgen. Immer heilig leben, gut leben. Aber nicht nachforschen, wann ist diese Zeit. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand. Auch nicht die Engel im Himmel. Nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Wenn die Kirche als solche, die Kirche, das neue Zion, in Sicherheit ist, wie der Text uns das zeigt, so doch nicht ihre Kinder, die Gläubigen. Sie sind dem Kampf mit der Schlange mit Satan ausgesetzt. Der Drache oder die Schlange beginnen nun, einen verbissenen Kampf mit ihnen. Es fällt auf, dass diese Gläubigen umschrieben werden als jene, welche die Gebote Gottes bewahren und am Zeugnis für Jesus festhalten. So werden die Gläubigen umschrieben, die vom Satan bekämpft werden. Die Zeit bis zur Vollendung ist offenbar eine Zeit, welche die Gebote Gottes in Frage stellt und den Glauben an Jesus zerstören möchte. Diese zwei Eckpfeile, Gebote und Zeugnis für Jesus. Dieser Glaube möchte der Satan zerstören. Das ist ein wichtiger Hinweis für die Gläubigen. Es gibt ihnen eine Hilfe in die Hand, sodass sie wissen, worauf es in diesem Kampf ankommt. Sie bekommen so Orientierung. Ihr bekommt so Orientierung für euer Leben. Da geriet der Drache in Zorn über die Frau und er ging fort, um Krieg zu führen mit ihren übrigen Nachkommen, die die Gebote Gottes bewahren und an dem Zeugnis für Jesus Christus festhalten. Dabei kommt die Frage auf, wie lange dauert diese Zeit? Gibt es Anzeichen, welche uns erkennen lassen, dass das Ende bald kommt? Darauf gibt uns die Offenbarung in diesem Teil eine deutliche Antwort. Die Zeit, ich wiederhole mich, die Zeit lässt sich nicht berechnen. Vielleicht eine Enttäuschung für viele von euch, die geglaubt hatten, der Bischof könnte doch etwas sagen. Die Zeit lässt sich nicht berechnen. Es ist aber eine begrenzte Zeit, wie es die Offenbarung sagt. Es ist eine begrenzte Zeit. Es geht nicht immer so weiter. Es gibt dazwischen auch ruhige Zeiten. Das zeigt uns auch die Kirchengeschichte. Zeit, da der Glaube aufblüht. Es gibt auch ruhige Zeiten. Andererseits gibt es eine Zunahme der Not gegen das Ende hin. Das bedeutet eben, es braucht von den Gläubigen her eine ständige Bereitschaft, ein Wachbleiben, ein Ausharren, ein Festhalten und vor allem auch ein sich nicht täuschen lassen. Wir dürfen uns auch in unserer Zeit nicht täuschen lassen von Dingen, die unseren Glauben eigentlich zerstören. Die Gläubigen sollen unbeirrt ihren Weg gehen und sich nicht durch die verschiedenen Angebote der Welt verführen lassen. Da braucht es, wie es die Offenbarung sagt, Standhaftigkeit und Glaubenstreue. Wer Ohren hat, der höre, wer zur Gefangenschaft bestimmt ist, geht in die Gefangenschaft. Wer mit dem Schwert getötet werden soll, wird mit dem Schwert getötet. Hier muss sich die Standhaftigkeit und die Glaubenstreue der Heiligen bewähren. Offenbarung 13, 9 bis 10. Standhaftigkeit und Glaubenstreue. Über allen schmerzlichen Ereignissen steht aber immer der Sieg des Lammes. Gleichsam parallel zum Wirken Satans. Ihr könnt das feststellen in der Offenbarung. Immer wieder gibt es Abschnitte, wo ein Blick in den Himmel getan werden kann und wo wir die Heiligen Gott loben hören. Das sind eben Augenblicke, die uns zeigen, dass das Lamm, das gesiegt hat, immer präsent ist. Vielleicht nicht so offenbar immer, aber es ist immer präsent. Es ist so eigentlich parallel zu dem, was auf unserer Erde läuft, ist immer das Lamm präsent als das Lamm, das gesiegt hat. Aber eben, über allen schmerzlichen Ereignissen steht der Sieg des Lammes gleichsam parallel zum Wirken Satans in einer überirdischen Dimension. Den Blick dahin zu wenden, ist eine große Hilfe im Kampf mit dem Bösen. Deshalb das ständige Gebet, das fleißige Rosenkranzgebet, vor allem das fleißige Beiwohnen an der Heiligen Messe, das Empfangen der Sakramente und so weiter. Ihr seht, ich sage euch nichts Neues. Ich möchte euch einfach darin bestärken, weiterhin den Glauben so zu leben, wie er uns übergeben worden ist, wie wir das gelernt haben. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und bei ihm waren 144.000. Auf ihrer Stirn trugen sie seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben. Dann hörte ich eine Stimme vom Himmel her, die dem Rauschen von Wassermassen und dem Rollen eines gewaltigen Donners glich. Die Stimme, die ich hörte, war wie der Klang der Harfe, die ein Harfenspieler schlägt. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Lebewesen und vor den Ältesten. Aber niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die von der Erde weg freigekauft sind. Sie sind es, die sich nicht mit Frauen befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Sie folgen dem Lamm, wohin es geht. Sie allein unter allen Menschen sind freigekauft als Erstlingsgaben für Gott und das Lamm. Denn in ihrem Mund fand sich keinerlei Lüge, sie sind ohne Makel. Das ist eine Szene inmitten dieses Kampfes Satans gegen die Gläubigen. Offenbarung 14, 1 bis 5. Wohl erwartet die Kirche die Vollendung am Ende der Zeiten, aber schon in dieser Zeit werden jene vollendet, die in Übereinstimmung mit Gottes Willen leben. Und so wächst in dieser Zwischenzeit bereits die Zahl jener, die beim Lamm sind und das neue Lied singen. Das Lied des Sieges über Satan und seine Anhänger. Wir dürfen hier sicher auch sagen, die vielen Heiligen, die wir verehren dürfen, gehören zu dieser Anzahl und sind für uns deshalb immer ein Hoffnungszeichen, dass es einen Sieg gibt am Ende. Nicht nur einen Sieg am Ende der ganzen Kirchengeschichte, sondern auch ein Sieg im individuellen Leben. In jedem einzelnen Leben kommt dieser Sieg gegen das Böse zur Geltung und wird vergolten, dieser Sieg vom Herrn her. Hier muss sich, ein weiterer Text, sich die Standhaftigkeit der Heiligen bewähren, die an den Geboten Gottes und an der Treue zu Jesus festhalten. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel her rufen, schreibe, selig die Toten, die im Herrn sterben, von jetzt an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ausruhen von ihren Mühen, denn ihre Taten folgen ihnen nach. Dürfen hier eben auch ein Wort finden, das uns ermutigt, eben auch jeden Tag gut zu leben und ermutigt auch, erbaulich zu sterben. Erbaulich zu sterben. Mit dem Vertrauen, dass schon jetzt für den Einzelnen, der stirbt, der Himmel sich öffnet. Und dass er den Lohn für den Sieg erhält. Eben, noch einmal, wir haben verschiedene Heilige, die uns dazu ermutigen. Und die Heiligsprechungen sind für uns diesbezüglich immer eine neue Ermutigung, diesen Weg zu gehen. Die Offenbarung des Johannes ist kein Countdown für die Wiederkunft des Herrn. Sie zeigt uns aber, dass es verschiedene Ereignisse gibt, welche der Wiederkunft des Herrn vorangehen. Dass sich die Gläubigen auf manche Zeitabschnitte der Prüfung vorbereiten müssen. Sie zeigt uns aber auch, dass der Weltenlauf mit Sicherheit auf den neuen Himmel und auf die neue Erde zugeht. Aus dieser Hoffnung müsst ihr leben. Mit Sicherheit geht alles hin auf den neuen Himmel und auf die neue Erde. Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen, er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu, und er sagte, schreibe es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Dies ist unser Ziel, dieses himmlische Jerusalem, auf das wir von Tag zu Tag zuschreiten. Johannes stellt uns in der Offenbarung die ewige Glückseligkeit vor Augen. Ich sage das ausdrücklich, damit ihr seht, was wir gelernt haben in unserem Glauben, dass wir auf diese ewige Glückseligkeit hinleben. Das ist heute noch wahr, auch wenn alles sich innerweltlich konzentriert und man meint, hier müssen wir glücklich sein, das zählt. Wir müssen immer auf diese ewige Glückseligkeit schauen, hinschauen, ausschauen. Wir brauchen diese Vorschau dringend, die uns die Offenbarung des Johannes gibt. Wir brauchen sie dringend, da wir eben in den Wechselfällen dieses Lebens stehen und immer wieder an den Rand der Verzweiflung kommen. So spricht uns Johannes Mut zu und stärkt unser Beharrungsvermögen und unsere Hoffnung. Die Schrift des Johannes ist ein Trostbuch in der Not des gegenwärtigen Lebens. Und diese Texte, die ich für euch ausgewählt habe, sind ganz besonders stark für den Trost. Deshalb bitte ich euch, sie immer wieder zu lesen, diese Texte. Die Schrift des Johannes ist ein Trostbuch in der Not des Gegenwärtigen. Sie lässt uns, die wir in der Bedrängnis des Volkes Gottes leben, in einer großartigen Schau unsere beglückende Vollendung im Himmel erfahren. So zeigt uns die Apokalypse gleichsam parallel zum Weg Jesu, der vom Leiden zur Auferstehung und zur Himmelfahrt führt, den Weg des Volkes Gottes aus der Not dieser Weltzeit zur Erfüllung, zur erfüllenden Gemeinschaft der Heiligen im Himmel. Wir können auch sagen, Jesus hat dem Volk Gottes durch seine Auferstehung den Himmel geöffnet. Diese vollendete Gemeinschaft der Heiligen ist die Folge der Auferstehung Jesu. In dieser Weise betrachtet die Kirche von der Auferstehung des Herrn herkommend den eigenen Weg vom Leiden zur ewigen Herrlichkeit. Die Offenbarung des Johannes gibt uns auch einen Maßstab in die Hand, um sich in dieser schwierigen Zeit richtig zu verhalten und zu handeln. Darauf möchte ich nochmals hinweisen, hier muss sich die Standhaftigkeit der Heiligen bewähren, die an den Geboten Gottes, und an der Treue zu Jesus festhalten. Nochmals diese zwei Pfeiler. Gebote Gottes, Treue zu Jesus. Die Gebote Gottes und die Treue zu Jesus sind ausschlaggebend für den Weg des Glaubens durch die Schwierigkeiten der Endzeit. Der Hinweis auf die Gebote Gottes erinnert uns an Jesus und seine Lehre, Wenn du aber in das Leben eintreten willst, halte die Gebote. Deshalb eine dringende Bitte. Lehren wir unsere Kinder und Jugendlichen doch, die Gebote Gottes zu halten. Nicht zu sagen, sie seien überholt. Sie sind nicht überholt, sie sind dringend notwendig, auch für unsere Zeit. Wenn du aber in das Leben eintreten willst, halte die Gebote. Matthäus 19, 17. Auf die folgende Frage, welche, antwortet Jesus, und damit wird eigentlich auch nochmals alles klar. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Matthäus 19, 18. Also wir sind nicht veraltet, wenn wir immer wieder auf diese Gebote zurückgreifen und auch auf das zurückgreifen, wie die Kirche diese Gebote interpretiert und auslegt. Es geht um die 10 Gebote, andererseits geht es um den Glauben an Jesus. Das sind nach der Offenbarung des Johannes die beiden Eckpfeiler, an denen sich der Mensch orientieren kann, um sich zu bewähren und der Herrlichkeit teilhaftig zu werden. Alles, was davon wegführt, ist ein Werk des Bösen. Das kann euch als Kriterium dienen. Alles, was uns von den Geboten Gottes und von Jesus, von der Gestalt von Jesus wegführt, ist ein Werk des Bösen. Und ich darf noch deutlicher werden, die Eckpfeiler reichen zurück in die ganze Geschichte der Kirche. Wir haben durch die ständige Überlieferung des Glaubens jene Kriterien, welche uns helfen, den sicheren Weg zu gehen. Und deshalb eben immer wieder dieser Akzent auf die Tradition der Kirche. Dort ist alles schon verankert, was für uns wichtig ist. Alles, was davon wegführt, ist dem Wirken Satans zuzuschreiben. Alles, was uns unsicher zu sein scheint, auch in der Ausdrucksweise etwa eines Konzils, muss ins Licht der Überlieferung der Kirche gerückt und in diesem Licht gedeutet werden. Darauf habe ich auch in meinem letzten Hirtenschreiben hingewiesen, das erfreulicherweise die Wochenzeitung abgedruckt hat, der Weg des Heils. Da habe ich eigentlich noch einmal ganz in einfacher Sprache versucht, auf die wesentlichen Punkte unseres Glaubens hinzuweisen, was wir beachten sollen, wo wir nicht nachlassen dürfen. In diesem Hirtenschreiben, darüber hat sich zwar ein Journalist lustig gemacht und gemeint, der Brief würde ins Jahr 1956 passen. Ironischerweise stimmt diese ironische Aussage. Denn das, was 1956 galt, also noch vor dem Zweiten Vatikanum, das gilt genauso auch heute. Vielleicht hat sich die Sprache manchmal etwas verändert, zum Beispiel ist das Scharf-S weitgehend verschwunden, da gibt es Veränderungen, aber am Inhalt des Glaubens hat sich nichts verändert. Das möchte ich unterstreichen. Auch wenn sich neue Aspekte eröffnet haben, aber dann eben sind sie in der Kontinuität dessen aufzugreifen und umzusetzen, was wir den Stamm oder die Wurzel des Glaubens nennen. Versiegle dieses Buch nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue weiter Unrecht. Der Unreine bleibe unrein, der Gerechte handle weiter gerecht. Und der Heilige strebe weiter nach Heiligkeit. Also jeder gehe seinen Weg weiter, wenn er meint, das sei das Richtige, dann soll er so leben, aber der Heilige soll wirklich weiterhin als Heiliger leben. Siehe, ich komme bald und mit mir bringe ich den Lohn und ich werde jedem geben, was seinem Werk entspricht. Der heilige Vater Papst Franziskus fragt in seinem Schreiben Gaudete et Exultate über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute, ein sehr schönes Schreiben. Er fragt: Wie wissen wir, ob etwas vom Heiligen Geist kommt oder ob es im Geist der Welt oder im Geist des Teufels seinen Ursprung hat? Die einzige Methode ist die Unterscheidung, die nicht nur ein gutes Denkvermögen und einen gesunden Menschenverstand voraussetzt, sie ist auch eine Gabe, um die man beten muss. Wenn wir sie vertrauensvoll vom Heiligen Geist erbitten und uns zugleich darum bemühen, sie durch Gebet, Betrachtung, Lektüre und guten Rat zu entfalten, können wir sicherlich in dieser geistlichen Fähigkeit wachsen. Soweit das Zitat aus diesem Schreiben Gaudete et Exultate, 166, und dem füge ich gerne bei. Deshalb bitten wir den Herrn um Durchhaltevermögen, Geduld und Sanftmut und um die Gabe der Unterscheidung der Geister. Gerne stehe ich euch noch zur Verfügung, wenn ihr Fragen habt. Damit wollte ich euch ein Wort mitgeben auf dem Weg durch unsere Zeit, auf dem Glaubensweg unserer Zeit. Herzlichen Dank für das Zuhören.
Sie hörten Bischof Dr. Vitus Wunder, der ehemalige Bischof von Chur. Anlässlich einer Veranstaltung von Pro Ecclesia hielt der verstorbene Bischof von Chur, Bischof Dr. Vitus Wunder, den Vortrag zum Thema Durchhaltevermögen, Geduld und Sanftmut. Bischof Vitus Wunder verstarb am 3. April 2024 nach kurzer, schwerer Krankheit. Er war während seiner Zeit als Bischof von Chur ein treuer und furchtloser Verteidiger des katholischen Glaubens. Mögen wir ihm unseren Gebeten gedenken. Herr, gib ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm. Herr, lass ihn ruhen in Frieden. Amen.